Liebe Gemeinde, eine ungewöhnliche Geschichte, die wir da im Johannesevangelium eben gehört haben. Eine Geschichte über die Sehnsucht. Die Frau am Brunnen sehnte sich vermutlich, wie wir alle, nach Liebe und nach Wertschätzung. Sie ist zwar nicht aktiv auf der Suche nach einer Antwort, aber dafür ist Jesus aktiv auf der Suche nach ihr. Welche Sehnsucht haben Sie eigentlich in sich? Welche Sehnsucht hast du in dir? Ich glaube, wir alle tragen diese Sehnsucht nach Liebe, nach Wertschätzung und letztlich auch nach Sinn in unserem Leben in uns. Ich kann das für mich so sagen, ich habe mich eigentlich für den Glauben hauptsächlich interessiert, weil ich tatsächlich nach Sinn suchte. Als ich so 16, 17 Jahre alt war, da war das so meine große Sehnsucht, dass das Ganze irgendwie doch einen Sinn haben muss. Und eine sehr traurige Nachricht. Und wenn ich auch jetzt zur Ruhe komme und mal überlege, wonach ich mich sehne, dann ist das letztlich Liebe, dann ist das Geborgenheit, dann sind das Freundschaften, erfüllende Beziehungen und eine sinnvolle Aufgabe. Und letztlich, auch weil ich gläubig bin, die Begegnung mit Gott, in dem ich das alles auch zum Teil finde. Und die Bibel sagt, Gott hat auch eine Sehnsucht nach uns. Deshalb hielt es Jesus nicht im Himmel. Wir hatten neulich mal das Thema, der heruntergekommene Gott, der es nicht im Himmel aushielt, sondern sich nach seinen Menschen sehnte. Die gute Nachricht lautet also, unsere Sehnsucht nach Glaube, nach Liebe, nach Hoffnung, die kann gestillt werden, die möchte Gott stillen. Jesus sehnt sich danach, dass wir uns ihm öffnen, und Gottesdienst, habe ich den Konfis immer so gesagt, bedeutet ja, wir reden mit Gott und Gott redet mit uns. Und da wird unsere Sehnsucht nach der Beziehung zu Gott gestillt. Vielleicht redet Gott ja jetzt gerade in diesem Gottesdienst zu Ihnen und zu dir durch diese biblische Geschichte. Ich möchte die Geschichte noch einmal mit Ihnen und euch in Ruhe betrachten und darauf achten, was sie uns zu sagen hat. Jesus geht also mitten in der Mittagshitze zum Brunnen. Das Wasser entweder morgens oder abends, wenn es kühl ist. Aber er wollte offenbar diese Frau alleine treffen. Und diese Frau, die geht auch in der Mittagshitze zum Brunnen, aber eben, weil sie niemanden treffen möchte. Sie möchte unerkannt bleiben, denn sie steht am Rand. Wahrscheinlich ist diese Frau in ihrer Lebenssituation bekannt. Sie hat viel Gerede über sich ertragen müssen, viel Dorfklatsch. Und in der Bibel steht nun, dass Jesus durch Samarien durchgehen musste. Das ist interessant, immer wenn dieses Musste dort steht, dann steht das so für Gottes Willen, für Gottes Heilsplan. Er musste da nämlich gar nicht durchgehen. Rein geografisch hätte er auch eine andere Route nehmen können, aber er wollte diese eine Frau treffen. Er musste dort lang und Jesus ist also, Jesus folgt dem Willen seines Vaters und er begegnet den Menschen, die am Rande stehen, die ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. Er ist ein gehören oder in der Blüte des Lebens, in der Mitte der Gesellschaft stehen. Wir werden so angenommen, wie wir sind. Heute würde Jesus vielleicht in Asylunterkünften unterwegs sein oder einfach dort, wo Menschen sind, die einsam sind, vielleicht in den Single-Haushalten oder wo Menschen gerade jetzt in Einsamkeit leben, in den Altersheimen. Heute würde Jesus sich um diese Menschen kümmern. Jesus schert sich nicht um menschliche Gebräuche, wenn es um die Liebe geht. Und deshalb ist er auch hier ein Grenzüberwinder. Es ist nämlich so, dass diese Frau eigentlich nicht angesprochen werden darf von ihm. Denn erstens ist er ein Mann und zweitens ist er ein Jude. Es war nicht üblich, dass ein unverheirateter Mann eine unverheiratete Frau alleine trifft und dann anspricht. Und es war auch so, dass ein Jude, bei den Juden galten die Samariter als eine Art Sekte, dass er eigentlich gar nicht mit ihr sprechen sollte. Aber das war Jesus in dem Grunde egal. Er hat sie angesprochen. Er setzt sich darüber hinweg. Er eröffnet dieses Gespräch ganz alltäglich und sagt, kannst du mir bitte etwas zu trinken geben? Und gleichzeitig drückt er damit schon aus, worum es ihm eigentlich Sucht nach Leben. Und gerade in der Wüste, da ist Wasser eigentlich gleichbedeutend mit Leben. Ohne Wasser können wir nicht leben und in der Wüste erst recht nicht. Und so sagt die Bibel, ist es auch letztlich mit Gott. Ohne Gott können wir nicht leben. Jedenfalls haben wir keinen Anschluss an das wahre, an das erfüllte, echte Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, als er uns schuf. Wir Menschen sind auf Gott hin angelegt und so steht es schon im Alten Testament im Propheten Jesaja. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld. Wo kann man das schon haben, ne? Kauft ohne Geld. Und Jesus sagt an anderer Stelle im Johannesevangelium, wen da dürstet, der komme zu mir. Bei ihm wird unser Durst gestillt. Und dieser Gott, der kommt mit einer ganz menschlichen Bitte auf diese Frau zu. Könntest du mir etwas zu trinken geben? Das Faszinierende an Jesus ist, er kommt nicht als der große Gott vom Himmel herabgeschwebt, sondern auf Augenhöhe und stellt eine Frage und bittet uns. Gib mir doch etwas zu trinken. Zu uns würde er vielleicht jetzt im Gottesdienst sagen, kannst du mir bitte dein Herz öffnen? Bitte deine Ohren ganz weit aufmachen, was ich dir zu sagen habe. Die Frau ist zunächst irritiert. Warum spricht mich dieser jüdische Mann an? Da muss doch irgendwas falsch sein. Normalerweise spricht man ja über mich, aber nicht mit mir. Und dann erzählt er vom lebendigen Wasser. Das interessiert sie. Denn sie versteht noch nicht genau, was er damit meint. Interessant finde ich, dass Jesus nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, sondern dass er so kleine Schritte geht. Er holt sie in ihrem Alltag ab und erzählt erstmal vom Wasser etwas. Er kommt mit ihr ins Gespräch und geht kleine Schritte. Und dann erzählt er ihr, dass es eigentlich um Wasser geht, was ihren Lebensdurst stillen soll. Und dass da eine Quelle ist, aus der sie schöpfen kann, die ins ewige Leben quillt. Und die Frau versteht immer noch nicht, worum es geht und sagt, wunderbar, dann muss ich nie wieder zur Mittagszeit Wasser schöpfen. Das ist ja klasse, so eine Art Brunnen zu Hause. Daraufhin geht Jesus noch mehr in die Tiefe und sagt ihr, dass es wirklich ums Lebenswasser geht und dass das mit ihrem ganzen Leben zu tun hat. Und er macht das, indem er sie jetzt auf ihr Leben anspricht. Und er sagt, hol doch bitte deinen Mann und komm dann wieder hierher. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Mit 5 Männern warst du verheiratet und mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Und daraufhin erkennt die Samariterin, du bist ein Prophet. Denn woher sollte er das wissen? Sie hat ihn noch nie gesehen. Und wieder sehen wir etwas Faszinierendes an Jesus. Er wird persönlich, aber nicht aufdringlich. Er wahrt noch auf das, wonach sie sich wirklich sehnt. Und Jesus kennt auch die wunden Punkte in ihrem Leben. Und er kennt auch die wunden Punkte in meinem Leben und in deinem Leben. Er weiß, wo wir verletzlich sind und wo wir vielleicht an dem vorbeileben, wie Gott es möchte, wie Gott sich das gedacht hat. Und er kennt unsere Sehnsüchte. Das Faszinierende an Jesus ist, er spricht das ganz liebevoll an, ohne diese Frau zu verurteilen, ohne diese Frau zu richten. Davon hören wir kein Wort. Sondern er sieht, welche Sehnsucht dahinter steckt, dass sie verschiedene Beziehungen hatte, dass sie sich nach Liebe, nach Geborgenheit und nach Wertschätzung sehnt. Und diese Frau erkennt, Jesus sieht mich und er meint mich und er kennt mich. Und sie denkt sich, ja, in meinen Beziehungskisten, da habe ich die Erfüllung gesucht und die habe ich da irgendwie nicht gefunden. Vielleicht ist das die Liebe, nach der ich mich sehne, die mir jetzt begegnet. Die Frau merkt, dass da mehr ist und sie tituliert ihn erstmal als Prophet. Das ist schon ziemlich hoch und trifft aber auch noch nicht das ganz, was Jesus sagen möchte. Und das Thema mit ihren Männern, das ist ihr dann zu persönlich und deshalb, ich habe nicht den ganzen Text vorgelesen, aber kommt noch so eine kleine theologische Debatte, die die beiden dann haben, wie das so genau ist mit dem Christus. Aber sie kommen eben auch auf den Retter zu sprechen. Dann sagt sie, eines Tages, da soll der Retter kommen. Und da sagt Jesus, ja, ich bin es, der, mit dem du sprichst. So klar sagt Jesus das selten in den Evangelien. Ist überraschend, wenn man das so liest, dann sagt er selten, ich bin der Christus. Denn das war auch gefährlich, das zu sagen. Und das hat ihn letztlich auch ans Kreuz geführt. Im Griechischen steht da ego eimi, ich bin es. Und das sind dieselben Worte, mit der Gott sich offenbart hat, damals dem Mose am brennenden Dornbusch. Ich bin es, ich bin der ich bin. Und im Johannesevangelium, wo dieser Text daraus stammt, da gibt es deshalb auch die Ich-Bin-Worte, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus offenbart sich dieser Frau, die bis dahin dachte, er wäre nur, in Anführungsstrichen, ein Prophet. Und diese Begegnung und diese Worte von Jesus, die haben diese Frau anscheinend so verändert, dass sie nicht anders kann, als in ihr Dorf zu rennen und es allen Menschen zu erzählen. Man muss sich mal vorstellen, die Frau, die vorher niemanden treffen wollte, deshalb in der Mittagshitze zum Brunnen ging, die rennt ins Dorf und will allen Menschen von Jesus erzählen. In dieser Frau, da sprudelt das Leben über. Und dann wird in unserem biblischen Bericht erzählt, dass viele Samariter allein durch die Worte der Frau zum Glauben an Jesus kamen, weil sie sagte, dieser Mann hat mir alles erzählt, er weiß alles über mich. Und die Samariter, die wollten ihn nun auch selber hören. Und deshalb sagt sie, kannst du noch 2 Tage bei uns bleiben? Das tat er. Und dann kamen viele Samariter zum Glauben an Gott und zum Glauben an Jesus. Und sie sagten dann zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr allein, weil du uns erzählt hast von der Begegnung mit wirklich der Retter dieser Welt ist. Interessant, dass hier Wissen steht und nicht Glauben. Wir wissen, dass du wirklich der Retter dieser Welt bist. Ich finde das ganz wichtig beim Glauben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Am Anfang glaubt man ja vielleicht, weil andere auch glauben. Oder weil die Eltern glauben oder weil man in dieser Kultur groß geworden ist. Aber man sollte nicht dabei stehen bleiben zu glauben, weil ein anderer glaubt. Und sei es eine Frau, die davon ganz beglückend berichtet oder die Eltern, die sowas vielleicht von mir wollen. Es geht im Glauben darum, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe. Und die ist nicht ersetzbar. Wir sagen manchmal, Gott hat keine Enkelkinder. Also ich kann nur sein eigenes Kind werden. Und so war es wichtig, dass Jesus noch 2 Tage blieb, damit die Samariter selber von ihm hörten. Diese Erzählung im Johannesevangelium ist. Und ich finde es so schön, dass das auch uns gilt. Wenn wir also wie diese Frau vielleicht so manchen Umweg im Leben gegangen sind oder manchmal das ist nicht richtig gewesen. Oder wenn das Leben schwer mit uns gespielt hat und wir denken, warum musste das alles passieren? Dann ist er der Gott, der uns sucht, der eine Sehnsucht nach uns hat und mit uns ins Gespräch kommen will und uns das Wasser des Lebens anbietet. Und die Geschichte hat auch einen Auftrag in uns. Wir sollen wie diese Frau auch in unser Eisendorf gehen und dort von Jesus erzählen. Jetzt im Moment ist das vielleicht gar nicht so einfach, aber ich dachte, bei einem Zwei-Haushalte-Treffen oder am Telefon oder bei einer Zoom- oder was weiß ich, Teams-Konferenz oder bei einem Telefonat, da kann man schon mal, oder in den sozialen Medien, kann man etwas berichten von dem, was mir der Glaube bedeutet. Diese Frau jedenfalls wurde von einer schüchternen Frau, die in der Mittagshitze leise zum Brunnen geht, zu einer, die frei heraus erzählt hat von Gott und ihrem Glauben. Und das kann auch mit Ihnen geschehen, das kann auch mit dir geschehen. Wir können also auch in dieser Zeit losgehen und von ihm erzählen. Jesus kennt unsere Sehnsucht nach Leben und ich möchte mit einem Bild schließen, das wir jetzt hier eingeblendet sehen. Das ist ein römischer Brunnen und wir sehen, der hat 1, 2, 3, 4, 5 Etagen und er ist an eine Quelle angeschlossen. Und ganz oben kommt als erstes das Wasser. Sind meine Sehnsüchte und die werden aus der Quelle, aus Gott gespeist und gestillt. Und diese Quelle, die hört aber nicht auf, die sprudelt weiter und deshalb läuft das so weiter auf meine Familie und meine Freunde und meine Bekannten und von denen weiter auf deren Freunde, auf deren Familie, auf deren Bekannte, sodass es am Ende alle Menschen erfasst. Darauf ist diese Quelle ausgelegt, dieses ewige Wasser, von dem Jesus in dieser Geschichte spricht, dass wir davon erzählen. Und das Schöne ist, wir werden nie auf dem Trockenen sitzen, solange wir an dieser Quelle sind. Egal wie viel Wasser wir weitergeben, wir dürfen es nicht versuchen, für uns zu behalten. Das würde sowieso überschwappen. Es wäre sozusagen das Normalste der Welt, dass es überschwappt. Und das wünsche ich mir, dass das geschieht, dass wir losgehen, von Jesus erzählen und dass Jesus dann plötzlich in Harburg unterwegs ist oder in Eisendorf, auf dem Kiekeberg, auf der Außenmühle oder an der Außenmühle, auf dem Wochenmarkt, im Bärental trifft und in der Bärenhöhe, in der großen und in der kleinen Straße, die gibt es hier, bei Dubrovnik und beim Pennymarkt, auf dem Friedhof und auf dem Spielplatz. Jesus mitten im Leben, Jesus da, wo er sein will, wo seine Sehnsucht ist, bei den Menschen. Und es sollen immer mehr Menschen das erkennen, was die Samariter gesagt haben. Jetzt wissen wir, dass du wirklich der Heiland der Welt bist und der, der unsere Sehnsucht stillt. Amen. Jesu, meine Freude.